Weltreisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der gerade mal wieder mit der Journalistenkarawane auf Tournee ist, will heißen, in diesen Wochen präsentieren die Veranstalter ihre Winterprogramme. Und lassen sich etwas verschwurbelt, wie man das ja schon gewohnt ist, zur laufenden, also der Sommersaison befragen. Mal abgesehen davon, dass es bei TUI und Thomas Cook aus aktienrechtlichen Gründen wegen London und bei der Rewe Touristik aus generellen Handelskonzernvorgaben keine knallharten Zahlen gibt, sind auch die anderen Marktteilnehmer durchaus kreativ im Interpretieren der Auftragsbücher. Wenn auf einmal Steigerungsraten in Prozent auf dem Pressepapier stehen oder Zielgebiete aus dem Ergebnis der besseren Übersichtlichkeit wegen einfach mal herausgerechnet werden, da wird der kundige Zuhörer skeptisch. Wie sagte einer der Manager nach dem Abschalten des Mikrofons? Es gibt die Zahlen der Buchhalter und die des Marketing-Sprechs. Nur in den seltensten Fällen stimmen sie überein. Fakt ist, der Reisesommer 2011 ist wie ein Königstiger gestartet und wie ein ziemlich zerstrubbelter Bettvorleger gelandet. Nach dem Buchungsboom gleich zu Beginn der Saison gibt es bei fast allen Dellen seit April. Vorsichtige Naturen haben das schon kommen sehen, denn trotz wieder aufgeflammter Reiselust der Deutschen bleibt der Kuchen relativ gleich groß in all den Jahren. Umschichtungen finden also eher untereinander statt. Und zweiter Fakt, Nordafrika hat umso erbarmungsloser die Bilanz verhagelt, je kleiner das Gesamtvolumen eines Veranstalters und je größer sein Engagement in Tunesien oder Ägypten ist. Das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber sie zeigt, dass Marktanteile, Umsätze und Gästezahlen nicht unbedingt etwas mit der allgemeinen Güteklasse eines Unternehmens zu tun haben. In dieser Sendung widmen wir uns drei Kandidaten: Rewe Pauschal, Aldiana und FTI. Nun weiß man zwar, dass im Sommer nur selten wahre Produktinnovationen verkauft werden, aber in diesem Juli war die gepflegte Langeweile schon greifbar. Die TUI lässt ihr Spitzenpersonal mit echt klingenden E-Mail-Adressen angeblich als persönliche Kummersorgenkästen fungieren. Airtours lockt neben den zahlungskräftigen Sinnsuchenden vor allem auch preisbewusster Smart-Shopper in die Premium-Hütten. Rewe Pauschal lässt seine Urlauber Daumen hoch, Daumen runter spielen, um qualitativ bescheidene Domizile aus dem Portfolio zu schnipsen. Und Aldiana entdeckt sein Herz für Taucher. Nur FTI in München durchbricht die Sedierung des Business as usual. Die Frösche bieten zwei wirkliche Innovationen. Einmal die kostenlose und bedingungslose Stornierung bis 30 Tage vor Reiseantritt, sofern die Reise bis zum Frühbucherstichtag 30. September gedealt wurde. Da wird der Vertrieb mit seiner Panik vor Rückvergütungen von Provisionen ja Holdrio schreien vor Entzücken. Und bei FTI bekommt man jetzt schon den Cookie-Dent-Rabatt ab 55 Jahre. Übrigens nicht nur für sich selbst, sondern für alle Mitreisenden. Das ist doch ein wertvoller Beitrag zur Generationenkultur, möglichst vieles gemeinsam zu erleben. Rent a Oma. Boris Raoul wird das gleich viel beredter in Worte kleiden können. Weiterhin im Gespräch Peter Wennel von Aldiana, der kreativste Bilanzinterpretierer der Branche, der Gäste- und Umsatzzahlen gleich zweistellig umzuhübschen vermochte, und Sören Hartmann von Rewe Pauschal, der endgültig mit dem feuilletonistischen Schmonzes aufräumt, den Veranstaltergast würde das Zielgebiet sonderlich interessieren, in das ihr Urlaubszwangs verschickt wird. Kulisse egal, Hauptsache der Preis stimmt. Nur Gutmenschen mit Faible für die Bereisten wollen das nicht wahrhaben. Ja, und auf das in der Regel außerordentlich vergnügliche Gespräch mit meinem Lieblingsprofessor Karl Born muss ich heute leider verzichten. Bereits jetzt tagsüber ist Anreise nach Cottbus zu Thomas Cook-Neckermann. Diese schafften es zwar nicht mehr in diese Ausgabe des Reiseradios, aber ich vermute mal, es wird Rabattformeln geben, dass die Schwarte kracht. Eine Woche Tournee. Sie haben die Hauptakteure in knapp einer Stunde. Für das Anhören des Reiseradios muss man sich keine Zeit nehmen. Sie wird einem geschenkt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Thema in dieser Sendung des Reiseradios sind, wie schon gesagt, die drei Programmpräsentationen der abgelaufenen Woche von Rewe Pauschal, Aldiana und FTI. Wer hätte das gedacht? Holiday Check war mal das Schreckgespenst der etablierten Tourismuswirtschaft. Unerhört. Auf einmal waren die Urlauber nicht mehr angewiesen auf die Dichtkunst der Katalogliteraten, um sich zu einer bestimmten Ferienhütte inspirieren zu lassen. Und auch vorbei waren die einzigen Formen hilflosen Aufbegehrens in Form der lästigen Fragebögen, die am Abend des letzten Urlaubstages dezent auf dem Bett lagen, bei denen man immer mutmaßte, sie landeten doch direkt in Ablage P, sofern man nicht jedem Bereich seine verdienten 5 Sterne gab. Nun wird munter im Web bewertet und manchmal auch polemisiert und in Koalition mit Google Earth ist das Hotel eigentlich ein gläsernes. Und allenfalls Mika Bender von Vox findet darin noch Stoff für entrüstungstriefende, soapige Dokudramen. Wenn man sich den heroischen und lobbyistisch erfolgreichen Kampf der deutschen Gastronomie auf der Zunge zergehen lässt, oder besser auch nicht, wie sie dagegen kämpft, dass es endlich mal öffentliche Pranger für Schmutzpuckelküchen gibt, dann reibt man sich verwundert die Augen, dass der Hotellerie selbiges Bedenkenträgertum nicht glückte. Zumal auch hier Volke schlechte Meinung digital hartnäckig kleben bleibt wie Hundescheiße in Profilsohlen. Viele Veranstalter haben sich mittlerweile und richtig entschieden, wenn du eine Sache nicht mehr aufhalten kannst, musst du sie dir zu Nutzen machen. Das dachte sich wohl auch Sören Hartmann von Rewe Pauschal, der sein bei der TUI erlerntes Gästezufriedenheitscredo nun brutalst möglich umsetzen will.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Lieber Sören Hartmann, wenn man Prozentpunkt nur essen könnte, dann wäre das jetzt ein Gourmetfest für Sie als Touristiker. Kenia plus 51%, Malediven plus 49%, Türkei plus 31%, Deutschland plus 30%. Ihr könnt jetzt weitermachen, alles Gästezahlen. Leider insgesamt, wenn man das Ganze dann zusammenbastelt, bleiben nur 2% plus bei den Gästen übrig und relativ bescheidene 4% plus beim Umsatz. So viel jetzt mal zum Wert von Zahlen. Und am Anfang des Jahres dachten viele, das wird das absolute Boomjahr 2011.
Ja, das war sicherlich in Teilen eine Fehleinschätzung der Branche. Wir haben ein sehr frühbuchendes Jahr gehabt, kommend aus einem spätbuchenden Jahr im letzten Jahr nach der Fußball-Weltmeisterschaft, wo es eigentlich erst richtig zur Sache gegangen ist. Insofern frühbuchendes Jahr auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine massive Umsatzverschiebung in den unterschiedlichen Destinationen durch die Nordafrika-Krise. Zum einen haben wir eine starke Verschiebung gehabt nach Bulgarien, deswegen auch das starke Plus dort aus Tunesien. Aus Ägypten haben wir eine starke Verschiebung gehabt auf die Balearen und in die Türkei. Deswegen dort ein starkes Minus, in den anderen Destinationen ein starkes Plus. Und am Ende des Jahres werden wir, wie prognostiziert von uns, auch schon zu ITB-Zeiten wahrscheinlich mit einem kleinen Plus aussteigen. Das heißt, die Gesamtbranche und wir werden uns dort im Mittelfeld tummeln. Also insofern ist die Ausgangsposition eigentlich sehr nett, insbesondere nachdem wir in den letzten Jahren ja sehr, sehr stark und sehr massiv mit der Rewe-Touristik gewachsen sind.
Dieses gedämpfte Buchungsverhalten, was wir zurzeit beobachten, wird das so bleiben bis zum Ende der Saison?
Das gedämpfte Buchungsverhalten ist eigentlich jedenfalls bei uns vorbei. Wir hatten schwierige Wochen, das heißt bis Februar hatten wir ein hohes zweistelliges Plus. Dann allerdings ist es zusammengesackt bis vor circa 3-4 Wochen. Man muss sagen, dass es sicherlich mit Griechenland noch mal ein weiteres Problemfeld gibt. Aber in Summe performen wir jetzt momentan auf den Tages- und Wocheneingängen eigentlich auf den Vorjahreswerten, sodass ich glaube, dass sich das halbwegs hält, was wir dort haben. Wir werden einen starken Last-Minute-Markt haben in Tunesien und Ägypten. Allerdings dafür in den meisten anderen Destinationen eben auch keinen, weil die Nachfrage schon sehr stark war und die Auslastung recht hoch.
Sie haben es gerade angesprochen, der Last-Minute-Markt. Also wer jetzt sozusagen mutig ist und mutig wirklich nur in Anführungszeichen zu sehen und Tunesien und Ägypten buchen möchte für den Sommer und noch ein bisschen wartet, der kann wirklich Last-Minute-Schnäppchen haben, dass es einem raucht um die Ohren.
Das ist leider so. Das heißt, wir haben in Tunesien und Ägypten als Gesamtbranche noch einiges an Kapazitäten zu verkaufen. Die füllen sich aber langsam wieder. Das heißt, wir sehen eigentlich seit ein paar Wochen, dass sich Ägypten fast auf Vorjahresniveau in den Buchungseingängen befindet und Tunesien noch leicht drunter ist. Wir sind aber dort schon auf einem ganz guten Niveau. Insofern, ja, das wird sicherlich ein Jahr, wo man in Tunesien und Ägypten sparen kann. Entscheidend wird sicherlich sein, wie die Wahlen ausfallen, um dann die langfristige Nachfrage auch für das Zielgebiet wieder zu bekommen.
Tunesien waren Sie ja Marktführer. Vielleicht sind Sie es auch immer noch auf niedrigem Niveau. Das hat Sie ja dann ziemlich getroffen. Das muss ja für die gesamte Buchung ein Umweltprozess dann für Sie gewesen sein.
Das ist tatsächlich richtig. In Tunesien sind wir Marktführer, aber in Bulgarien eben auch. Bulgarien war das Alternativziel oder ist noch mal das Alternativziel, weil es einfach auf einem Preisniveau liegt wie Tunesien. Insofern konnten wir dann unsere Marktführerschaft in Bulgarien noch stärker ausbauen. In Tunesien allerdings werden wir sie halten und vollkommen richtig auf einem vollkommen niedrigeren Niveau. Wir produzieren inzwischen circa 500.000 Gäste aus Deutschland, also als Gesamtbranche nach Tunesien. Mal schauen, wo wir dann am Ende des Jahres sind. Das wird sich sicherlich drastisch verändern. Vielleicht auf die Hälfte des Niveaus kommen. Dann sprechen wir noch von 250.000 Gästen von Deutschland nach Tunesien. Das ist ein sehr niedriges Niveau.
Aber immerhin noch 250.000. Ich meine, es ist ja schön, wenn Sie am Ende des Jahres an Ihrer Bürotür auch noch so eine Messingscheibe dran machen können, Marktführer Bulgarien. Das ist ja interessant. Das ist eher so ein feuilletonistischer Gedanke, dass die Urlauber ihr Ziel danach aussuchen, welche Exotik, welches Land sie haben wollen.
Ja, leider Gottes ist hinter dieser schön gedachten Philosophie nicht viel Wahrheit. Letztendlich entscheidet der Geldbeutel und damit das Budget bei vielen Urlaubern auch die Destination. Und da gibt es einfach Cluster, in denen man sich bewegen kann. So liegt Griechenland auf dem Preisniveau der Kanarischen Insel. So liegt die Türkei auf einem Preisniveau mit Mallorca oder auch mit Ägypten. Ägypten liegt nochmal etwas niedriger. Und eben auch Tunesien und Bulgarien. Und dort tauschen sich die Destinationen aus. Das heißt, bei aller Liebe letztendlich zu einer einzelnen Destination. Punkt zwei ist immer das Budget. Und das Budget muss getroffen werden. Ansonsten wird das nichts mit dem Reisen.
Ansonsten wichtig ist das Hotel und der Strand, das Land drumherum ist die Garnitur.
Ja, das ist leider vermehrt so. Das sieht man ja auch darin, dass nach wie vor das Thema All-Inclusive steigt und wächst. Das Land spielt schon noch eine Rolle, aber es ist nicht mehr in der Dimension und nicht mehr in der Vorrangigkeit wie in der Vergangenheit.
Sie haben eben Griechenland auch kurz angesprochen. Griechenland hat am Anfang auch sehr stark profitiert, seit einigen Wochen auch massiver Einbruch. Hat das was zu tun mit der öffentlichen Diskussion jetzt gerade auch in den letzten Wochen über diese ganze Situation mit dem Euro, über die Schulden, dass die Menschen auch innerlich aufgebracht sind? Auch in den Boulevardmedien wurde das entsprechend geschürt, die Pleite Griechen und denen sollen wir jetzt auch noch Geld hinterher schmeißen in den Urlaub?
Das ist richtig, dass das natürlich das Thema nochmal schürt. Aber grundsätzlich hatten wir natürlich ein starkes Plus, weil wir im letzten Jahr ein starkes Minus hatten. Das heißt, im letzten Jahr war die Griechenland-Finanzkrise, die wir hatten, ja auch sehr in der Aufmerksamkeit der Medien. Das hat dazu geführt, dass wir im letzten Jahr stark verloren haben. Das haben wir dieses Jahr wieder aufgeholt. Insofern war das eine ganz natürliche Geschichte. Und dafür hatte sich dann im letzten Jahr nach den Diskussionen Griechenland wieder sehr stark entwickelt. Und diese Entwicklung machen wir halt in diesem Jahr nicht mehr mit. Insofern sind wir heute noch mit einem Plus von 5% mit Griechenland ganz zufrieden. Die Buchungseingänge der letzten Wochen zeigen allerdings, dass es sehr bedrohlich ist, ob das Plus dann gehalten werden kann oder nicht.
Die täglichen Nachrichten von Streiks beflügeln ja auch nicht gerade für eine Familie mit Kindern den Wunsch, dahin zu fahren.
Ja, das ist absolut richtig, wobei die Betroffenheit schon sich beschränkt auf die letzte Woche, wo wir 2 Tage Streiks hatten. Ansonsten ist, würde ich mal sagen, die Touristikindustrie im Land eine der wenigen, die noch richtig funktioniert. Die und auch die Logistik funktioniert noch in Griechenland. Viele anderen brechen in sich zusammen. Ich denke mal, wir müssen das Niveau genau beobachten. Aber das Gute ist ja, wenn man mit einem Reiseveranstalter gebucht hat, dass der dann dafür Sorge trägt, dass entweder alles in Ordnung ist oder man rechtzeitig umbuchen kann.
Oder zurückgeführt wird, was auch nicht gerade das schönste Ende eines Urlaubs ist. Auch bei den Rewe-Marken machen die steigenden Kosten Preis. Steigerungen unumgänglich. Gerade das Kerosin ist teuer geworden, also die Flugreisen sind natürlich besonders betroffen. Wie ist das bei der Flugverkehrsabgabe? Haut die bei Ihnen auch voll rein in der Buchungslust?
Ja, ich denke, dass man in der Entwicklung im Sommer das zum ersten Mal sehen kann, dass insbesondere die Fernstrecke getroffen ist. Wir haben zwar eben darüber gesprochen, dass es einzelne Destinationen gibt, die noch stark wachsen, wie die Malediven oder Kenia, aber die Luftverkehrsabgabe trägt in der Fernreise ihren Tribut. Ich glaube auch, dass man die Diskussion durchaus nochmal aufbringen darf, denn auf der einen Seite haben wir eine Preissteigerung in den Flugkosten, die immens ist, durch den Ölpreis, der sich entwickeln wird, durch die Kerosinkosten, die sich heute schon entwickelt haben. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich gefüllte Staatskassen in Deutschland, wo ich mich frage, warum diese zusätzliche Steuereinnahme denn heute überhaupt noch Sinn macht und ob sie nicht das Wettbewerbsfeld der Touristik international komplett verschiebt und uns damit einen Nachteil einbringt. Also ich würde sagen, eigentlich müsste man die Luftverkehrsabgabe wieder diskutieren.
Das wird bei Finanzpolitikern schwer durchzusetzen sein. Haben Sie eigentlich mal intern bei sich das versucht zu beziffern, was da wirklich an Euro verloren gegangen ist Ihnen?
Na, das ist natürlich sehr schwer, weil nochmal, wir können ja nur sehen, dass Nachfrage bei höheren Reisepreisen sinkt. Und das ist klar zu verzeichnen. Wie hoch dann der tatsächliche Schaden ist, daran würden wir uns wahrscheinlich kaputt rechnen.
Gut, die sollen sich nicht kaputt rechnen, sondern den Urlaub vor allen Dingen schön machen für die Urlauber. Das ist das zweite große Thema bei Ihnen, die Urlauberbewertungen, die verstärkt jetzt zur Kenntnis genommen werden sollen. Da gibt es sogar die Geschichte, dass 4 von 5 Urlaubern ein Hotel positiv bewerten müssen, damit es überhaupt drin bleibt. Sind Sie da getrieben worden von den ganzen Bewertungsportalen, nach dem Motto, wir müssen da mitmachen, sonst geht Holiday Check und Co. an uns vorbei?
Nein, es gibt ja neben den eigenen Bewertungsmöglichkeiten, die wir heute schon haben, mit der Reklamationsquote auf der einen Seite und mit den Gästebefragungen auf der anderen Seite, durchaus schon eigene Informationsquellen. Jetzt darf man aber nicht ignorieren, dass es daneben natürlich eine öffentliche Meinung gibt. Und die muss man nachvollziehen. Das heißt, heute hat jeder Einkäufer den Auftrag, vielleicht nicht täglich, aber alle 3-4 Tage in die Bewertungskriterien reinzugucken, ob nun bei Holiday Check oder bei TripAdvisor, und dort zu prüfen, gibt es aktuell Dinge, die man mit dem Hotelier besprechen muss, gibt es aktuell möglicherweise Qualitätsnachlässe, um sie dann letztendlich auch direkt zu diskutieren. Und das wird bei uns auch sofort gemacht. Also insofern, man darf das nicht ignorieren, das ist eine öffentliche Meinung, aber wie ja auch schon sehr stark diskutiert wird, keine uneingeschränkt richtige. Das heißt, es ist natürlich ein subjektives Mittel der Gäste letztendlich und damit nicht unbedingt immer nur objektiv. Und ich glaube, man muss es nutzen, bewerten und die eigenen Analysen addieren. Und dann haben wir wieder den Fakt, dass wir sagen können, neben dieser Empfehlung ist eine Empfehlung des Reiseveranstalters oder des Reisebüro-Expedienten einfach nochmal wichtig.
Aber Sie haben ja eben trotzdem eins draufgesattelt. Sie sagen, wir wollen uns nicht nur davon abhängig machen, was irgendwelche externen Portale mit Menschen, die wir gar nicht kennen, von denen wir überhaupt nicht wissen, ob die wirklich da gewesen sind. Sie wollen Ihre eigenen Gäste motivieren. Wie schafft man das? Wie schafft man das, die eigenen Gäste zu motivieren, dass sie wirklich hinterher ihren Fragebogen in Anführungszeichen ausfüllen? Denn wenn Sie dann sagen, wirklich 80% müssen sich positiv äußern, dann hat das ja schon eine Aussagekraft.
Ja, das ist natürlich richtig. Motivieren kann man sie mit ganz banalen Dingen wie natürlich Gewinnspiele und anderen Sachen. Das ist aber nicht der Fakt. Ich glaube, dass die Kunden sich dort selbst erziehen. Umso mehr sie letztendlich sie sich selbst damit auseinandersetzen, mit fremden Kunden Meinungen, umso mehr werden sie letztendlich auch selbst schreiben und die Meinung, die dort geäußert ist, auch revidieren oder vielleicht bestätigen. Also ich glaube, das ist ein Automatismus im Markt, den kann man nicht bremsen und der ist gut so. Da passiert einiges die Kommunikation über das Netz nimmt einfach gigantisch zu. Nochmal, das Schwierige dabei bleibt, in der Vielfalt der Informationen für sich das richtige Extrakt herauszuziehen. Und dafür sind letztendlich wir da.
Aber Sie haben natürlich schon Konsequenzen gezogen, weil ja manche Hotels anscheinend nicht die 80%-Quote erreichten. Wie vielen mussten Sie denn jetzt mit einem weinenden Auge leise Servus sagen?
Wir sind ja seit 2 Jahren konsequent dabei, die Produktportfolios auszutauschen und qualitativ aufzubessern. Und in den letzten 3 Jahren haben wir ca. 20% unseres Portfolios ausgetauscht, in den letzten 3 Saisons. Das geht auch noch mal ein Stückchen weiter so. Das heißt, wir sind noch nicht angekommen. Wir wollen klare Empfehlungsraten haben, die um die 80-90% sind. Da nochmal, da kratzen wir jetzt dran, aber da muss man täglich aufpassen. Da gibt es ja auch täglich Verschiebungen letztendlich in den Qualitätswahrnehmungen.
Jetzt, wo die Rewe einen eigenen Konzernbeauftragten Tourismus hat, wird das ja auch sicherlich mit aller Kraft vorangetrieben.
Selbstverständlich.
Dass klein nicht unbedingt immer auf fein bedeutet, das muss sich Aldiana-Boss Peter Wennel in diesen Tagen von den Finanzstrategen in seinem Haus sagen lassen. Ägypten und Tunesien haben dem Premium-Club-Anbieter die Saison ziemlich verhagelt. Urlaubers Liebesentzug in 3 von 10 Clubs steckt man nicht eben mal so weg. Und da kann man noch so einen guten Job machen. Manager werden nun mal ungerechterweise an Zahlen gemessen. Und so bedarf es manchmal kreativer Kunstgriffe, um auch dem letzten Kritiker klarzumachen, hier handelt es sich um eine partielle Buchungskatastrophe von außen und nicht um eine kognitive Entscheidung des klug denkenden Konsumenten.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Peter Wennel, 9% Gäste plus, 7% Umsatz plus, da freut sich der Aldiana-Geschäftsführer. Das sind ja wirklich schöne Zahlen. Aber dann sieht man eine ganz kleine Fußnote, so eine ganz unscheinbare Fußnote, bereinigt um Ägypten und Tunesien. Und es beschleicht einen so ein kribbeliges Gefühl, nur die frisierte Bilanz ist eine gute Bilanz.
Nein, das soll nicht die Aussage sein. Wir wollten da einfach nur zeigen, dass unsere Gäste, die nicht nach Tunesien oder Ägypten reisen wollten, dann durchaus andere Angebote von Aldiana angenommen haben. Natürlich wissen wir, und das haben wir auch erwähnt, dass wir die Gesamtzahl sehen müssen. Und hier liegen wir natürlich zwangsläufig auch im Minus mit 3%, aber sicherlich eine Zahl, die wir vertreten und verkraften können, worüber wir noch sehr, sehr glücklich und zufrieden sind, dass es dann im Gesamten nur 3% Minus sind.
Also jetzt kommen Sie mir aber vor, wirklich wie ein Politiker, der, egal wie die Wahl ausgegangen ist, er findet immer noch ein gutes Wort und immer noch einen Dank. 3% Minus beim Gästeplus, 5% Minus beim Umsatzplus. Da hat sie doch Nordafrika ziemlich hart getroffen.
Das steht außer Frage. Nordafrika, hier haben wir mit Ägypten einen Club mit über 500 Zimmern. Wir haben in Tunesien und auf Djerba 2 Clubs mit jeweils über 300 Zimmern. Das heißt, 3 Clubs von 10, das sind 30% der Hotelanlagen, die nur bedingt ausgelastet sind. Wir haben hier in Tunesien und in Ägypten natürlich Gäste verloren, wie alle anderen auch. Aber wir konnten einen Großteil dieser Verluste verringern, indem diese Gäste eben in anderen Clubs verreist sind. Und die anderen Clubs, das sind die 9%, die dann positiv dagegen stehen.
Schön. Umsatz und Gäste, auch wenn sie Minus sind, das sieht nicht schön aus. Wichtig ist natürlich, wie der Altkanzler so schön sagte, was hinten rauskommt. Ist es denn trotzdem noch ein Gewinn?
Ja, wir sind mit dem Ergebnis nach wie vor zufrieden, das müssen wir sein. Und aufgrund der niedrigen Personalkosten in Tunesien und auch in Ägypten konnte das Ergebnis in diesen Clubanlagen dann doch relativ positiv noch dargestellt werden.
Schön, lassen wir es beim relativ positiven Ergebnis. Wenn wir jetzt mal in die einzelnen Clubs gehen, wer macht denn da die meisten Sorgen zurzeit?
Ja, zweifellos ist natürlich der Club in Ägypten und auch auf dem tunesischen Festland sind die Clubs, die uns im Moment am meisten sorgen, weil natürlich in Ägypten 530 Zimmer, wenn die nur zur Hälfte belegt sind, dann tut das natürlich im Umsatz weh. Aber in Tunesien sieht es dann ähnlich aus. Hier ist die Nähe sicherlich zu Tunis zu erwähnen. Aber wir sind zuversichtlich, dass das dann in den nächsten 12 bis 24 Monaten sich wieder erholen wird und wieder auf Vorjahresniveau sein wird.
Da leidet natürlich auch ein bisschen so das locker, flockige Clubleben, die Atmosphäre darunter, wenn es nur halb ausgebucht ist. Welche Maßnahmen kann man da jetzt eigentlich ergreifen?
Ja, ich sag mal, wenn in einem Hotel 200 Zimmer belegt sind, das sind doch dann 450, 500 Gäste, wenn man die Kinder mitzählt, dann ist dort schon eine Basis für ein Clubleben geschaffen.
Und endlich mal keine Drängelei am Buffet.
Ja, wir sind so gut aufgestellt. Auch wenn es voll ist, gibt es keine Drängelerei. Sicherlich gibt es Stoßzeiten. Aber die Gäste sind zufrieden, das ist wichtig. Ich war selbst in diesen Anlagen, habe auch mit Gästen gesprochen. Die fühlen sich jetzt nicht unwohl, im Gegenteil, sie sagen, das ist toll hier und schade, dass die Gäste in Deutschland so denken, als wäre es gefährlich, dorthin zu reisen, aber dann ist eben nicht so und die Gäste, die dorthin gereist sind oder dorthin reisen, die freuen sich alle und sind froh, dass sie da waren.
Ich frage ja immer nach den Maßnahmen, was haben Sie da vor oder haben Sie schon getan?
Wir haben in Ägypten gemeinsam mit den Airlines und auch in Tunesien einige Preismaßnahmen, einige an bestimmten Terminen Sonderpreise aufgelegt, wobei ich sagen muss, dass nicht unbedingt jetzt die Gäste über diese Preise mehr verreist sind. Wir haben kontinuierliche Buchungseingänge, die sind unter dem Vorjahresniveau, aber sie sind trotzdem da und von daher sind wir zufrieden.
Also Ihre Prognose so als Reiseexpert, wie lange wird es dauern, bis sich diese Region wieder richtig erholt hat?
Gut, wesentlich wird natürlich davon abhängen, jetzt wie die Wahlen ausgehen. Zunächst müssen die Wahlen stattfinden, die liegen vor uns und wenn die dann einmal vorüber sind, dann denke ich, dass sich das dann doch auch vielleicht noch nicht im nächsten Jahr, aber im zweiten Jahr wieder erholen wird, auf sodass wir dann in 2013 auf dem Niveau von 2010 wieder sein können.
Insgesamt behauptet sich Aldiana ja als kleiner Premium-Anbieter sehr tapfer neben dem Platzhirschen. So Ihre Bilanz jetzt nach 2 Jahren?
Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren sehr viel dafür getan, dass wir unsere Qualitätsstandards vereinheitlichen, dass wir die in allen Clubs in gleichem Maße, in der gleichen Menge, in der gleichen Qualität anbieten. Daran haben wir sehr viel gearbeitet und das ist auch schon erkennbar. Und wir haben im letzten Jahr bei verschiedenen Awards, bei verschiedenen Quality Awards auch tolle Preise gewonnen. So sind wir zum Beispiel auf Zypern bester Strandclub geworden. Wir sind in Österreich bester Bergclub in der Kulinarik geworden. Und auch in Ägypten haben wir mit unserer Anlage die höchste Steigerung bei den Kundenzufriedenheit erzielt im gesamten Wettbewerb. Und das macht uns schon stolz.
Das heißt also, Ihr Schreibtisch biegt sich jetzt durch die ganzen Glassockeln, die darauf rumstehen. Über 90% der Cluburlaube werden ja bei Ihnen als Veranstalter an den Kunden gebracht. Online ist der Anteil relativ gering. Ist das bewusst bei Ihnen, weil Sie sich mit den Reisebüros es nicht verscherzen wollen?
Na, so gering ist der Anteil nicht bei uns, denn wir haben den größten Anteil von den Online-Umsätzen bei aldiana.de, also auf der eigenen Homepage, und nur ein Drittel etwa der gesamten Umsätze über die Portale, über die externen Portale. Bei anderen Veranstaltern sieht das eher umgekehrt aus. Und unser Wachstum ist auch okay. Das heißt, die Anteile wachsen bei den Internetbuchungen. Aber toll ist natürlich, dass die Reisebüros auch zunehmen und von daher die Reisebüros aufgrund ihrer Umsätze den Anteil stabil halten.
Sag ich mal, ins Programm reingeguckt. Zückerchen im neuen Programm ist ja die Tauchjacht auf den Malediven. Eine richtige Aldiana-Yacht?
Ja, das ist eine Luxusjacht, die absolut in das Qualitätsdenken von Aldiana reinpasst. Und auf dieser Luxusjacht werden wir insgesamt 14 Kabinen haben, 14 Doppelkabinen, sodass dort bis zu 24 Gästen Platz haben. Und die Tauchfans, die wollen das und ich bin sicher, dass das ein Erfolg sein wird.
Und ist die jetzt richtig gebrandet, so als Aldiana-Yacht, so mit Fädchen und Wimpeln und allen möglichen Pipapo?
Das Schiff wird den Namen Aldiana tragen, das Schiff wird auch mit Aldiana geschmückt werden. Also an Fähnchen und an Wimpeln von Aldiana wird es sicherlich nicht fehlen.
Aber so ein Clubleben gibt es da nicht?
Nein, das beschränkt sich eben auf die Taucher. Ja, die Taucher, die sitzen abends gemütlich beisammen, so wie sie das auch in den anderen Clubs tun. Sie sind unter sich in der Geselligkeit und tagsüber gibt es 2, 3, 4 Tauchgänge, welche die Gäste gemeinsam mit einem sehr professionellen und bekannten Tauchlehrer unternehmen. Und das ist das, was die Taucher suchen und was sie hier dann auch finden.
Dann weiß ich ja, selbst als Taucher 3 Tauchgänge pro Tag, das schlaucht natürlich, wenn man da eine Woche auf so einem Schiff ist. Wenn man jetzt sagt, danach möchte ich jetzt gerne an den Strand die Füße hochlegen, den Drink und die Hängematte, dann verweisen Sie freundlicherweise an den Robinson Club, der auch zufällig auf den Malediven ist.
Unsere Taucher, die möchten auf dem Schiff bleiben, die möchten 3 Tauchgänge machen, der eine vielleicht nur 2, der andere dafür 4, aber vom Schiff aus gibt es ja auch die Gelegenheit, einfach zu schwimmen, zu schnorcheln und zu relaxen, sodass wir hier ganz, ganz relaxed dem entgegensehen und unsere Taucher sicherlich auch einen entspannten Urlaub haben werden.
Also Sie wollen keinen abgeben für eine Verlängerungswoche?
Das möchten wir nicht unbedingt, nein.
Gut, der schönste neue Sportkurs, da musste ich wirklich schmunzeln, ist das Freediving. Ich meine, das muss ja der absolute Umsatzbringer werden. Sie brauchen überhaupt kein Equipment. Sie trainieren die Leute zum Luftanhalten und können auch 99 Euro dafür kassieren.
Ja, das ist richtig. Wir brauchen kein Equipment, aber die Flossen und die Maske und den Schnorchel, den stellen wir dann trotzdem. Auch den Trainer stellen wir. Und wir werden sehen, wie das angenommen wird. Wir haben das schon getestet und haben hier auch schon Umfragen gestartet unter den Tauchern. Also ich denke, dass hier eine Nachfrage da ist und der werden wir gerecht und bieten das dann ab kommenden Winter in Ägypten und auf Fuerteventura an.
Blub, blub, weg war er, der Taucher. Na, bin mal gespannt. Biathlon bieten Sie auch an, kann man lernen. Wo läuft Bele, das berühmte Biathlon? Hoffentlich schießt sich da keiner in den Fuß.
Da werden wir sicherlich aufpassen. Wir bieten das im Salzkammergut an. Das ist eine der größten Langlaufgebiete überhaupt in den Alpen. Das sind 95 Kilometer Loipen. Und da werden wir sicherlich eine ruhige Ecke finden, dass wir das Schießen dort in aller Ruhe den Gästen beibringen können.
Altgediente Reisejournalisten müssen schon lange in ihrem Gedächtnis herumkramen, bis sie sich an sternstundige Innovationen erinnern, die letztendlich die ganze Veranstalterbranche mitrissen. Einige davon wuchsen übrigens auf dem Mist meines Lieblingsprofessors Karl Born. Nämlich der Zug zum Flug und zack, die schnelle Kompensation von Reisemängeln noch vor Ort. Auch schon ein paar Jahre her. Ein kleiner Versuchsballon der Frösche aus München hat jetzt wieder Potenzial, das Frühbuchergeschäft nachhaltig anzukurbeln. Der bedingungslose, stornokostenfreie Rücktritt bis 30 Tage vor Reiseantritt. Erste Reaktionen in Reisebüroblogs zeigen schon heute, der stationäre Vertrieb ist not amused. Denn wer kann heute schon ahnen, wie hinterfotzig der schlaue Konsument den Beteiligten die Zeit nach der Frühbucherphase zur buchungstechnischen Provisionshölle macht? Bei FDI gibt sich Boris Raoul heute jedenfalls noch dem wohligen Gefühl hin, nur Gutmenschliches mit diesem Scoop im Sinn gehabt zu haben.
Neues aus der Reisewelt.
Eine Woche haben wir jetzt 3 Veranstalter, 3 kreative Umschreibungen, sage ich mal einfach, von Umsatz und Gästezahlen. Jetzt dürfen Sie, lieber Boris Raoul, auch mal eine Girlande knüpfen. 2011 ging es zu Beginn so zu, dass man dachte, es ist das Boomjahr schlechthin. Wie läuft es denn jetzt tatsächlich?
Es war eben ein Boomjahr. Es begann sehr, sehr gut mit unseren Frühbuchen ab November. Hat sich dann teilweise noch gesteigert im Januar und Februar. Ist aber dann massiv abgefallen in den Monaten März, April. Nimmt aber jetzt seit Anfang Mitte Juni wieder Fahrt auf, sodass die Buchungseingänge jetzt auch wieder über Vorjahr liegen. Aber man darf an der Stelle einfach nicht vergessen, dass die Monate April und Mai, speziell auch im Yield, sehr, sehr taffe Monate waren, stark rabattierte Reisen über den Ladentisch gingen und entsprechend eben auch kleine Blessuren in der Bilanz hinterlassen werden.
Kleine Blessuren in der Bilanz, das hört sich wieder so wunderbar niedlich an. Sie haben ja damals gedacht, das wird ein super Jahr mit zweistelligen Umsatz- und Gästepluszahlen. Was rechnen Sie denn so? Was kommt am Ende bei raus?
Dabei bleiben wir auch. Also wie heute eben auch angekündigt, werden wir also unser Gästeplus, das zweistellige bis zum Jahresende durchfahren. So sagen sie eben die Forecast, so zeigen die aktuellen Entwicklungen eben auch darauf hin.
Diese Delle, von der Sie eben sprachen, diese Zurückhaltung, das heißt ja, ist noch ein bisschen Kapazität frei. Kann man das ungefähr so beziffern? Wie viele Reisen müssen noch an den Mann, die Frau gebracht werden, an die Familie?
So genau kann man es nicht sagen, aber wir haben zurzeit hohe Auslastungen für Juli, August. Wir bewegen uns da teilweise im Bereich zwischen 75% und 80%. Also 20% sind für die einzelnen Monate teilweise noch zu verkaufen. Für die Herbstferien wird mittlerweile die Kapazität eng. Hier werden Zusätze schon aufgedeckt, also da wird aufgestockt. Und im Monat September ist sicher noch das eine oder andere mehr frei. Also da reden wir noch über Auslastungen, die noch nicht unseren Erwartungen gerecht sind.
Ein Mitbewerber sprach ja, dass es dieses Jahr trotz all der Frühbuchungen, eben weil es in bestimmten Gebieten halt nicht so gut läuft, aus den bekannten Gründen, ein massives Last-Minute-Geschäft geben wird mit sehr preisaggressiven Angeboten, nur jetzt Ägypten und Tunesien oder vielleicht auch woanders.
Gut, man darf es eben nicht nur auf den deutschen Markt beziehen, sondern muss eben auch alle anderen internationalen Märkte mit einbeziehen. Und was wir feststellen ist, dass alle anderen internationalen Märkte sehr stark auch die Türkei bebuchen. Das heißt, dort werden Betten eng. Entsprechend glaube ich nicht, dass es dort besonders stark rabattierte Betten geben wird. Hingegen in Ägypten sieht man genau die umgekehrte Sache, dass es eben Freistände in den Hotels gibt, Auslastungen sehr schlecht sind, entsprechend hohe Rabatte und eben auch auf der Flugseite, sprich dort sehr hohe Preisreduzierungen im Last-Minute-Geschäft, so auch in Tunesien. Mallorca wird schon eng wieder auch und die Kanaren sind auch sehr gut angebucht. Also dort würde ich nicht mehr auf besonders oder große Preisverfälle tippen.
Haben Sie eine Erneuerung angekündigt, also eine Innovation, die wirklich eine Innovation ist, nämlich die Sorglos-Frühbucher-Garantie? Und dahinter verbirgt sich, ich kann buchen, was ich will, bis zum 30. September und ich habe das Recht, bis zu 30 Tage vor Abflug zurückzutreten, ohne irgendeinen Grund zu sagen.
Genau das ist es. Also, was wir möchten, ist im Prinzip den Kunden, den Reisebüros auch eine Sicherheit, eine Planungssicherheit zu geben und dem Kunden zu zeigen und die Möglichkeit zu geben, jetzt zu buchen, während der Frühbucherphase die höchsten Rabatte mitzunehmen, seine Wunschhotels zu buchen, seinen Wunschtermin. Und sollte sich irgendetwas verändert haben in der politischen Lage und der Kunde ein subjektives Gefühl haben, dass er dort nicht hinreisen möchte, dann kann er eben kostenfrei von dieser Reise zurücktreten.
Aber rechnen Sie nicht damit totalen Ausfällen, dass die cleveren Konsumenten, und das ist ja wirklich eine tolle Sache, ich gehe jetzt einfach ins Reisebüro, ich buche, was immer mir in den Sinn kommt, habe ja gar kein Risiko, ich kann ja alles wieder zurückgeben. Das heißt, die Reisebüros jubeln in den ersten Wochen, wir haben Umsätze wie noch nie und auf einmal während der Saison, klack, 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 wird das alles wieder zurückgezogen und die Reisebüros laufen in die Türen ein.
Nein, also wir glauben eben, dass wir hoffen eben, dass die Kunden stark davon oder das Angebot stark wahrnehmen. Jeder Kunde darf natürlich nur eine Reise buchen und nicht x beliebige Reisen buchen oder unzählige Reisen buchen.
Einfach auf die Familie verteilt.
Ja gut, wir werden Betrugsfälle an der Stelle wahrscheinlich nicht ganz ausschließen können, aber wir gehen davon aus, dass der Kunde eben auch einen Reisewunsch hat, seinen Wunschtermin sichert, abwartet. Gibt es irgendwelche Gründe, warum er die Reise stornieren möchte? Da wird wahrscheinlich drauf kommen, dass sich eben nichts verändert hat an dem Klima und wird eben diese Reise annehmen. Es gibt sicher ein paar Kunden, die sagen, nein, subjektiv, ich will nicht mehr oder aber ich kann nicht mehr aus so gewissen Gründen und wird zurücktreten. Aber wir denken, dass es saldiert im Prinzip für den Handel, für die Reisebüros eine gute Sache ist, für den Endkunden ein ganz klarer Nutzen ersichtlich ist und wir letztendlich auch als Veranstalter dann davon profitieren werden.
Also für den Endkunden kann ich das wunderbar nachvollziehen. Das ist wirklich eine gute Geschichte für den Verbraucher. Aber wie reagieren so Reisebüros, wenn sie so eine Idee haben? Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen. Also die könnten natürlich befürchten, mein Gott, diese ganzen Buchungs hin und her, da habe ich das schon eingebucht, da muss ich wieder ausbuchen. Wir kennen es ja bei der TUI, da vergisst man dann ganz gern mal, dass man wieder einen Umsatz ausbuchen muss, nach hinterher ein großes, großes Loch in der Bilanz. wie ist das? Sie haben ungefähr 25% normalerweise verlangt, bis zu 30 Tagen, wenn man die Reise wieder zurückgibt. Haben Sie das einfach jetzt abgesichert durch eine Versicherung oder müssen Sie es gegebenenfalls selbst tragen?
Nein, haben wir nicht abgesichert. Das ist ein eigenes unternehmerisches Risiko, das wir an der Stelle eingehen. Das ist ein Investment auch, das wir an der Stelle tätigen, um eben die Kunden in der Frühbucherphase ganz klar in Richtung FDI zu positionieren.
Und Sie haben wirklich keine Angst, dass die Hemmschwelle für die Urlaube jetzt einfach geringer ist und dass Sie das bösartig, wie manchmal Konsumenten so sind, einfach ausnutzen?
Nein, also und sollte die Hemmschwelle an der Stelle sinken, dann ist es genau der erwünschte Effekt, den wir eigentlich haben wollen. Und wir glauben nicht, dass es eben in der breiten Masse zu irgendwelchen Missbrauchen dieser Garantie kommt.
Frühbuchen ist ja eine Umschreibung eigentlich für Rabatt und da freuen sich immer die Wortschöpfer. Jetzt gibt es bei Ihnen Top-Frühbucher und die sind sogar noch besser als Super-Frühbucher und natürlich die sind besser als Frühbucher. Ist das so eine natürliche Verlockung nach dem Motto, wir machen es jetzt so günstig bis zum 30.09., dass jeder mit dem Klammerbeutel gepudert wäre, wenn er die Reise wieder zurückgibt?
Es ist schon sehr klar, dass alle Teilnehmer unserer Industrie eine gewisse Planungssicherheit brauchen und eben auch gewillt sind, in diese Planungssicherheit zu investieren. Und deswegen sämtliche Leistungsträger, Hotels, Airlines, als auch wir, investieren in diesen Bereich. Wir brauchen die Kunden recht früh, um zu wissen, wie unsere Fluglogistik ausschaut, dass wir die auch bestmöglich letztendlich dann strukturieren können. Und das lassen wir uns einiges kosten. Und da gibt es zu, dass die Marketingkollegen teilweise wirklich sehr kreativ sind in der Namensfindung. Letztendlich verbergen sich dahinter Zahlen und wir versuchen das ein bisschen zu strukturieren mit eigenen Namensgebungen. Und da gibt es teilweise wirklich sehr, sehr interessante Wortkombinationen mittlerweile.
Ja, wir werden ganz gespannt sein. Nächste Woche ist ja Oberursel dran. Die sind ja die Experten für alle möglichen Rabatte. Mal gucken, was die für neue Namen haben. Gut, dass es Rabatte gibt, denn Reisen wird teurer. Da lässt sich nichts dran machen. Die Kosten sind einfach gestiegen.
Teils. Also natürlich bedingt durch die Luftverkehrsabgabe sind Preiserhöhungen impliziert in die Preise. Und dann gibt es auf der Hotelseite sehr unterschiedliche Strukturen. Ägypten teilweise die Preise gesenkt, eben auch im Basispreis, aber auch in den Frühbuchern. Teilweise Türkei leicht die Preise erhöht, wobei man immer auch darauf achten muss, von welchem Niveau man kommt. Und wenn man sich die Türkei im Winter ansieht, dann war die immer schon sehr preiswert. Mag prozentual ein hoher Wert sein, in absoluten Zahlen ist die Preiserhöhung allerdings relativ gering. Wie Sie wissen, sind wir eben auch ein sehr starker Veranstalter in der Fernstrecke, speziell im USA-Bereich. Da profitieren wir gerade zurzeit von einem sehr guten Dollarkurs, den wir zur richtigen Zeit auch gehedged haben, sodass wir den Kunden teilweise auch Preisreduzierungen anbieten können. Also es ist wie immer ein sehr heterogenes Bild. Reisen wird minimal teurer. Hauptsächlich zurückzuführen, wenn auf Luftverkehrsabgaben oder gestiegene Energiepreise, speziell im Bereich der Airlines-Industrie. Wir versuchen das zu kompensieren, eben durch hartes Nachverhandeln auf der Leistungsträgerebene, was uns eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut geglückt ist, sodass Reisen nächsten Winter nur leicht teurer wird.
Sie haben es eben angesprochen, Tunesien, Ägypten, das sind Destinationen, die auf jeden Fall günstiger werden, weil man wahrscheinlich nur über günstige Preise die Menschen auch wieder in Zahlen dorthin bringen kann, in achtbaren Zahlen. Haben Sie das Gefühl, dass jetzt im Winter diese ganze Geschichte aus touristischer Sicht wieder im Lot ist oder dauert das noch länger?
Das wird jetzt, die nächsten Wochen werden das zeigen. Ich glaube, dass unsere Sorglos-Frühbuchergarantie in diese Richtung geht, dass die Kunden sich wieder frühzeitig entscheiden werden, ihren Urlaub Richtung Ägypten oder Tunesien zu buchen. Also das ist auch eines der Instrumente, mit denen wir hoffen, die Situation zu normalisieren. Wir gehen aber davon aus, auch in der Flugplanung, dass wir circa auf dem Vorjahresniveau am Ende herauskommen werden. Also wir sind recht optimistisch, was die Zukunft dieser zwei Länder betrifft.
Haben Sie noch einen wunderbaren Rabatt, einen, für den Sie noch nicht mal einen Namen gefunden haben? Das ist auch kein Wunder, denn die Zielgruppe, die beginnt ja schon mit 55 Jahren. Und wenn Sie das dann Seniorenrabatt nennen, dann fühlen sich doch so manche Kunden zwangsweise bis in die Cookie-Dent-Fraktion versetzt.
Ja, wir nennen ihn einfach XX Plus Frühbucher und das XX steht einfach als Platzhalter für genau das, die Altersangabe, die wir mit dem Hotelier vereinbart haben. Letztendlich dahinter steckt eine Altersermäßigung, die eben ab 55 Jahren beginnt. Das Innovative und das Besondere bei uns ist, dass wenn nur ein Reiseteilnehmer dieses Alter erreicht hat, der Rabatt eben für alle anderen Teilnehmer auch gilt. Und damit versuchen wir uns auch an der Stelle wiederum ein bisschen von den Mitbewerbern und am Markt abzuheben.
Das hört sich ein bisschen an wie bei den Simpsons, da wird der Opa auch nur mitgenommen, mit der Rabatt gilt für die ganze Familie.
Sollten wir damit das Familienklima irgendwo unterstützen und verbessern, dann tun wir das an der Stelle gerne.
Oder andere Vermutung, ist das ein Rabatt, der nur deshalb eingeführt wurde, damit Dietmar Gunz davon auch bald profitieren kann?
Böse Zungen behaupten, dass Herr Gunz ist noch lange nicht in dem Alter, um einen dieser Rabatte wahrnehmen zu können.
Wir wissen es natürlich. Was in schwärmerischen Einleitungstexten zu Zielgebieten das Kataloglicht der Reisewelt erblickt, in hilflos formulierten Reiseberichten sogenannter Journalisten oder in manchen nicht gerade Pulitzerpreisverdächtigen Tourguides, das ist Phrasendrescherei. Und sollten Sie auch gerade vor einem weißen Blatt Papier sitzen, um ebenso eine animierende Eloge verfassen zu müssen, hilft Ihnen sicher der Formulierungsbaukasten meines lieben Kollegen Rolf Nöckel.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt. Sie dürfen ruhig schmunzeln. Ich weiß genau, wohin Sie reisen. Doch nicht nur das. Gern gebe ich Ihnen auch noch ein paar richtig gute Tipps. Sie kommen in ein Land der Kontraste, das vielen Urlaubern vieles bietet. Es gibt Tradition und Fortschritt, arm und reich. Nicht selten prallen diese Gegensätze aufeinander. Garantieren kann ich Ihnen, dass Sie in Ihren Ferien lohnende Ausblicke haben werden. Historische Gebäude und pittoreske Kirchen erwarten Sie. Einsame Plätzchen finden Sie ebenso wie Trubel bis spät in die Nacht. Mal scharf, mal neutral ist die Küche, in Geschmack und Aussehen auf jeden Fall ein Erlebnis. Auf organisierten Tagesausflügen oder auch auf eigene Faust können Sie in einen Mikrokosmos gleich vor der Haustür eintauchen. Auf den Terrassen der Restaurants mischen sich oft Künstler unter die Touristen. Schlendern Sie in eine der schattigen Seitengassen, wo Sie abseits vom Trubel noch das ursprüngliche Leben entdecken. Eins ist sicher: Die lange Geschichte des Landes hat tiefe Spuren hinterlassen, auch in den Gesichtern der Einheimischen. Einfache Herbergen und luxuriöse Hotelanlagen bieten paradiesische Ruhe an idyllischen Stränden oder in Berghütten. Einmalig. So, fertig ist er, Ihr ganz persönlicher Reiseführer. Alles Geheimtipps. Nur für Sie. Bye, bye. Bye.
dieser Woche durfte man bei Thomas Cook ein kleines Jubiläum feiern. Vor 170 Jahren organisierte eben jener Namenspatron seine erste Pauschalreise von Leicester nach Loughborough. 500 nahmen teil. Kostenpunkt 1 Schilling. Heute hat die Gruppe 22,5 Millionen Kunden, 31.000 Mitarbeiter in 21 Ländern, 93 Flugzeuge und fast 3.500 Reisebüros und Herrn Neckermann, der das Reisen in Deutschland möglich macht und nun die Kernmarke des Geschäfts bildet. Das Loughborough des Sommers 2011 heißt Cottbus. Und dahin mache ich mich jetzt auf zur Programmpräsentation für den Winter. Und allein die Bahnfahrt mit dem Regionalexpress kostet ein Vielfaches. So ändern sich die Zeiten. Schön, dass Sie wieder mitgereist sind, wo und wann immer Sie Lust hatten, uns einzuschalten.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Trensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.